dich heute Abend, Herr.
Amen.
Herr, danke für dein Wort,
was du uns gibst, Herr. Amen. Danke für alles, was, ja, für Geist und für Leben. Herr, wir beten, dass du heute Abend fließt und auch durch alle Geschwister sprichst, Herr. Amen. Ja, eine kleine Einleitung. Wir hatten ja dieses Wochenende über unseren wunderbaren Christus in 1. Mose, in 4. Mose 19. Und es ist gut zu sehen, Gott hat ein großes Ziel. Das gute Land möchte er sein Volk hineinbringen. Und wo sie kurz vor dem Ziel sind, kommt der Feind und möchte es stoppen und bringt den Tod, damit das Volk Gottes nicht in dieses gute Land hineinkommt und dem Vater die Frucht bringt. Ja, das möchte der Teufel verhindern. Dass es keine Frucht gibt, und das Ziel Gottes ist wirklich dieses gute Land. Und wir müssen neu sehen, was ist, immer wieder neu bewusst machen, was ist unser Ziel. Der Herr kommt bald und er möchte uns in sein Reich bringen. Und das ist wirklich ein Schattenbild des guten Landes. Das kommende Friedensreich. Er möchte uns in die Ruhe hineinbringen. Das ist Gottes Vorsatz. Ja, in Hebräer 4 vergleicht er diese Ruhe, sagt er, 6 Tage hat der Herr gearbeitet und am 7. Tag war die Ruhe. Das ist wie diese 6000 Jahre Menschheit, und das 7. Jahrtausend ist dieses Ruhe des Friedensreich. Und er zeigt auch, es gibt noch diese Ruhe, weil Josua hätte sie ins Land reinbringen sollen und er hat sie reingebracht, aber es gibt immer noch diese Ruhe. Er zeigt, dieses tausendjährige Reich ist die Wirklichkeit des guten Landes. Das ist Gottes Vorsatz, uns in dieses tausendjährige Reich zu bringen, zu Königen und zu Priestern. Und der Teufel möchte das stoppen. Und ich fand es sehr stark gestern, diese Verse von Korinther, 1. Korinther 10, wo Paulus diese ganzen Beispiele über das Volk in Ägypten, raus in die Wüste und was sie dort erlebt haben, sagt er, das ist für uns geschrieben. Damit wir nicht so murren wie das Volk, damit wir nicht so lüstern sind wie das Volk, damit wir dies und das nicht, weil wir am Ende des Zeitalters angekommen sind. Welcher Vers war das? Vers 11, genau. 1. Korinther. Kann es jemand noch mal vorlesen? 1. Korinther 10, Vers 11.
Diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbild und sind uns zur Warnung geschrieben worden, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist.
Amen. Am Ende des Zeitalters müssen wir diese Dinge beachten. Und vielleicht nochmal für die, die gestern nicht da waren, so gut zu sehen, am Ende des Zeitalters kommt der Feind stark. Er bringt den Endgegner. Das ist der Tod. Der stärkste Gegner, den der Teufel hat, ist der Tod. Das ist der letzte Feind, wirklich der Endgegner. Und dieser Tod kommt aus der Sünde, aber ist was anderes, haben wir gestern gesehen. Und deshalb haben wir gesagt, es ist so gut, wie können wir diesen Feind besiegen? In Christus. Christus als die wahren Opfer, die uns reinigen von der Sünde, aber auch diesen Aspekt zusammen zu ergreifen, Christus, unser Herr, als die Wirklichkeit des Schattenbilds der roten Kuh, die den Tod beseitigt. Sein Auferstehungsleben Sein Auferstehungsleben macht diesen Tod zunichte. Und wir haben gestern gesehen, 4. Mose 19 ist diese rote Kuh, aber die Kapitel davor zeigen eigentlich, woher der Tod kommt und wie der Feind versucht, kurz bevor sie an der Grenze zum guten Land sind und reingehen wollen, wie er sie versucht zu stoppen, dass sie nicht in Gottes Vorsatz kommen. Dass sie nicht nach Kanaan reinkommen und Frucht bringen. Und wir haben gesehen gestern diese Lüste, die sie hatten. Ich fasse es nochmal mit Vers 27 in Sprüche 20, hatten wir am Sonntag, da heißt es, Totenreich und Abgrund sind unersättlich, ebenso unersättlich sind die Augen der Menschen. Es bringt auch den Tod, wenn diese Lüste von Ägypten, das Bild der Welt, die Sachen, die wir schon hinter uns gelassen haben, auf einmal kommen diese Lüste und du hast keine Lust mehr auf das Wort Gottes. Das bringt auch geistlichen Tod. Und heute wollen wir noch weiter gucken, die nächsten Kapitel vor, Kapitel 19, wo die Lösung ist, der Herr als die rote Kuh, ist Unglaube und Murren. Und ich will nur noch Überblick kurz geben. Über den Unglauben, es fängt an in Kapitel 13, wo sie vor Kanaan sind und der Mose schickt diese Kundschafter aus, 40 Tage, und sie kommen zurück aus dem guten Land. Und was bringen sie mit? Früchte. Ja, diese Weintraube, die sie zu zweit tragen an der Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Und das ganze Volk sieht den Reichtum schon. Ja, Vers 27, da berichten sie, 26, der ganzen Gemeinde und lassen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen, Vers 27, und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns gesandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und das sind seine Früchte. So, Gott hat ihnen etwas gezeigt und verheißen, und da sind Früchte. So reich. Aber es gibt auch Probleme. Das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen die Söhne Enaks, die Riesen, und dann wohnen die Amalekiter, die Hethiter, die Jebusiter, die Kanaaniter, viele starke Völker dort. Und das ist so ein auf einmal Ungleichgewicht äußerlich. Das Land ist gut, aber da sind viele Probleme. Und dann kommt der Unglaube. Ja, der Bruder Kaleb beschwichtigt das Volk und sagt, der Herr wird es uns geben. Aber dann kommt der Unglaube der Leute und sie sagen, wir können nicht in das Land ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und dann fängt der Unglaube an und bringt das Ganze in Verruf. Dann kommen auf einmal Halbwahrheiten und Lügen. Und wir hatten es diesen Sonntag, der Bruder in V1 hat es sehr gut gegenübergestellt und gezeigt, es gab eine gute Sache, aber mehrere Probleme. Und die haben gesagt, wir sind zu schwach. Israel ist kleiner und er hat gesagt, wenn du so ein Gleichheitszeichen machst, diese Völker sind stärker und größer und sie haben Unglaube und Angst. Und dieser Unglaube, ja, der bringt die Lügen hervor und geistlichen Tod. Du siehst nicht mehr Gott. Du rechnest nicht mehr mit Gott. Du vergisst, was er gesagt hat, was sein Vorsatz war. Sie beklagen sich dann und sagen am Anfang von Kapitel 14, ja, ach, dass wir doch in Ägypten gestorben wären, in Vers 2. und haben dann Angst um ihre Frauen und Kinder, sie werden zum Raub, so natürliche Ängste. Und dann kommen nochmal Josua und Kaleb und sagen, das Land ist gut, Vers 7, das wir durchzogen haben, es auszukundschaften, ist ein sehr gutes Land. Wenn der Herr gefallen uns hat, wird er uns das Land geben. Und die Völker, fürchtet euch nicht, denn wir werden sie verschlingen wie ein Bissen Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr, fürchtet euch nicht vor ihnen. Und die ganze Gemeinde sagte Amen. Die ganze Gemeinde wollte sie steinigen. Was ist das für eine Reaktion des geistlichen Todes? Ja, wenn du äußerlich das siehst, die Völker sind viel größer als Israel vielleicht, aber was ist es im Vergleich zu Gott? Da kannst du nichts mehr aufwiegen gegen Gott. Und das ist so ein Prinzip, dass wir nicht den Unglauben reinlassen, indem wir auf die Probleme gucken. Ja, wir alle haben Probleme, wo man irgendwie denkt, boah, das kann ich nicht überwinden. Und vor allem, wenn es um den Vorsatz Gottes geht, dass er sagt, hey, ich möchte euch zu Königen und Priestern machen und ihr sollt in das Reich kommen. Der Teufel möchte uns durch Unglauben daran hindern. Und es gibt bestimmt für jeden irgendwelche Probleme, die einem Angst machen. Sei es in dieser Welt oder in der Arbeit, über die Kinder oder was immer es ist. Dass wir das Ziel nicht erreichen, gell, gibt es irgendwelche Befestigungen, befestigte Städte in unserem Leben, wo du denkst, ich kann nicht in das Reich, ich versage hier oder seit Jahren ändert sich was nicht. Ich habe dieses unlösbares Problem. Das sind Riesen für uns. Aber wir müssen sagen, Herr, ich glaube dir, hilf meinem Unglauben. Diese Probleme sind nur damit, dass ich stärker werde. Brot macht dich stärker. Die Riesen sind da, damit du Brot für deinen Magen hast. Ohne diese Probleme würden wir nicht herausfinden, wie viel ungleich größer unser Gott ist. Und deshalb ist es so gut, den Glauben einzusetzen. Weil der Unglaube bringt 40 Jahre Verzögerung von Gottes Plan. 40 Jahre mussten sie in der Wüste wandern. Und sogar der Unglaube hat den Tod gebracht für die ganze Generation. Das darf uns nicht passieren nochmal. Ja, dass der Herr musste eine neue Generation warten, die seinen Vorsatz erfüllt. Im guten Land. Und dann als nächstes kommt dieses wunderbare Kapitel 15, wo es zeigt, was wird die neue Generation im Land machen? Opfern, den Reichtum des Landes opfern gegen ihre Sünden. Ich hatte den Eindruck, als es mittendrin war, habe ich mich gewundert, diese ganzen, ich sage jetzt mal wirklich schrecklichen Geschichten, was da passiert ist. Und zwischendrin ist Kapitel 15. Es zeigt irgendwie, hilft uns aus. Sie sind aus Ägypten rausgekommen, aber Ägypten war noch in ihrem Herzen. Und es zeigt, dieser Priesterdienst mit den Opfern hilft, die neue Menschlichkeit des Herrn zu bekommen, dass Ägypten rausgerissen wird aus den Herzen. Und dann der zweite große Punkt in diesen Kapiteln vor der roten Kuh ist die Empörung von Korah. Ja, es ist auch dieses Prinzip von Murren gegen Gott, gegen die Geschwister. Und das ist auch was, wie der Feind die ganze Gemeinde zu Fall bringen will. Wenn wir ein Problem haben und damit nicht zum Herrn gehen, sondern zu meinen Brüdern, ja, der Thomas, der, seht ihr das auch so? Gell, und das zeigt auch, dass der Tod ansteckend ist. Hier in Kapitel 16, mit wie vielen Leuten hat es angefangen? Eine Person, die hatte ein Problem. Hier ist es sogar in diesem Beispiel ein leitender Levit ganz oben. Und er holt sich noch zwei weitere leitende Leute, Datan und Abiram. Ja. Er ist Sohn Levis und er nahm mit sich die zwei. Und dann sind sie schon zu dritt, drei Leitende. Und dann, was machen sie? Sie empörten sich gegen Mose und sie nehmen noch 250 Älteste aus dem Volk. Vorsteher der Gemeinde, Berufene der Versammlung, angesehene Männer. Die werden alle angesteckt. Das ist stark. Einer hat ein Problem und die meisten von euch kennen die Geschichte. Das endet gar nicht gut. Es endet im Tod. Das Argument ist noch sehr verständlich. Die sagen zu Mose und Aaron, ihr beansprucht zu viel. Denn die ganze Gemeinde, sie sind ja alle heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch denn? Aber es zeigt diesen geistlichen Tod, der da drin steckt. Und Korah in Vers 19 versammelte gegen sie die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte. Wenn du es menschlich betrachtest, da gibt es so viele und die Ältesten und die ganze Gemeinde. Und auf der anderen Seite sind zwei Personen, Mose und Aaron. Also wenn man demokratisch guckt oder demokratisch, wer recht hat. Aber das ist das Problem, wer hat recht? Wenn du geistlich tot bist, dann denkst du, du bist voll im Recht und hast alle auf deine Seite gezogen und siehst gar nicht mehr, was der Herr sagt, dass du im Unrecht bist. Und das Problem ist, du stirbst dann geistlich tot. Wenn du nicht geistlich vom Tod reinigst, dann stirbst du. Auch wenn du diesen Tod berührt hast, gell? Es wundert sich, wie können so viele, diese ganzen Ältesten, die ja wirklich Heilige sind, das ist nicht irgendwelche Philisterälteste, das ist das Volk Gottes. Die ältesten Vorsteher von Gottes Volk sind auf einmal alle auf Datan und Abihus Seite. Hören, was Korah sagt. Wie kann das sein? Und das ist dieser Aspekt, dass dieser geistliche Tod ansteckend ist und dich tötet und du gar nicht mehr Gottes Willen kennst, wenn du nicht weißt, wie du dich reinigst. Und ja, ihr kennt die Geschichte, gell? Denn der Herr hat sie sogar mit einem Erdbeben oder was auch immer, die Erde ist aufgegangen und hat sie verschlungen. Sind gestorben und das Volk hat sich dann nochmal empört und gemurrt und im Volk sind nochmal 14.700 Leute haben den Tod erfahren dadurch. Und es ist interessant, Mose schickt Aaron raus mit der Räucherpfanne und er tut Fürbitte mit der Räucherpfanne. Ja, dieses Räucherwerk ist ja ein Bild für das Gebet. Und er steht mit dem Räucherwerk zwischen den Lebendigen und den Toten. Es ist auch stark zu sehen, wie sie reagieren, was wir lernen sollen davon, dass wir nicht irgendwie uns verteidigen sollen, sondern sogar sie tun Fürbitte. Ja, das ist bei Moses, heißt er, ist der demütigste Mann, wenn er angegriffen wird. Und es ist oft das Problem, dass wir uns versuchen zu verteidigen, aber Mose sagt, hey, ich wurde nicht angegriffen. Warum kämpft ihr gegen Gott? Und das habe ich irgendwie auch gesehen, was ich lernen will, dass die Sachen in der Gemeinde, in der Arbeit muss ich manchmal Sachen richtig stellen. Auch in der Gemeinde ist es manchmal gut, Missverständnisse richtig zu stellen. Aber wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann gehe ich zum König und gebe es ihm und bete für die Sache. Nicht irgendwie zu murren und meine Argumente den anderen zu erzählen und nicht zu Gott zu kommen. Ja, das ist ein großes Problem, was den geistlichen Tod reinbringt. Und es ist viel besser zu lernen, das einfach Gott abzugeben. Wie Mose, er hat dann gesagt, okay, lassen wir Gott entscheiden. Hat Aaron gebracht und diese toten Stäbe, 12 tote Stäbe von den Stämmen und sie alle dorthin gelegt. Und der Herr hat durch seine Auferstehungskraft und Leben gezeigt, was er wählt und welchen Weg und wer von ihm bestimmt ist. Und dieser Stab von Aaron hat gesprosst. Der tote Stab wurde lebendig, voller Blüten und Früchte und Blätter. Lobt den Herrn, es ist wirklich sind starke Bilder für uns, dass wir verstehen, wie wir damit umgehen sollen.
Kein Tod in deinem Volk verbreitet, sondern dass solche Situationen gleich von dir behandelt werden können. Amen. Damit das Leben regiert und nicht der Tod.
Amen.
Danke, Herr Jesus Christus, dass wir auch im Glauben auf dich schauen.
Amen.
Nicht vor Schwierigkeiten, Problemen in uns oder um uns herum zurückweichen.
Amen.
Amen. Sondern zum Glauben über, Herr, wir das gute Land, dein Reich bekommen.
Ja. Amen.
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 Amen. Ja, Herr, Amen. Lehre uns alles zu dir zu bringen.
Amen.
Amen. Wir wollen nicht Recht haben und am Ende gibt es Unfrieden, Herr Jesus. Danke für dein lebendiges Wort, das uns innerlich warnt, Herr.
Amen.
Verändere uns durch deine Reden, Herr Jesus.
Amen,
dass wir keinen Tod oder Rebellion in die Gemeinde bringen, Herr.
Amen.
Wir uns in allem zu dir zu kommen und dich zu fragen, Herr.
Amen.
Danke, Vater, du bist ein Gott, der uns antwortet.
Amen.
Nicht murren, liebe Fragen, Herr Jesus.
Amen.
Ja, das ist wirklich stark, diese Verse zu sehen, wie diese Rotte Kora, wie das sich alles entwickelt hat und wie sich eigentlich dieser geistliche Tod ausbreiten möchte. Ja. Es ist einmal eine Rebellion, es fängt bei Kora an, bei einer Person, dann zu zwei, dann zu 250 und dann am Ende kommt das Volk Israel und wird mit dieser Rebellion befleckt. Und es ist echt, wo wir Acht haben müssen, weil der Tod sich einschleichen möchte. Ja, der Tod kommt nicht immer von jetzt auf nachher, plötzlich ist er da, sondern es ist wie ein Prozess, der, wenn ich immer weiter von dem Herrn entfernt werde, dann irgendwann sterbe ich ab. Ich bin erst krank oder ja, und so ist es auch, wie wir gestern gehört haben bei Miriam. Es war etwas in ihrem Herzen. Sie redet etwas und in 4. Mose Kapitel 12 und redet gegen Mose, hat auch einen Anstoß, sieht irgendwas, was falsch läuft. Und dann hat sie so einen Rededrang und ja, und das ist auch oft so, wenn der Tod sich in uns ausbreitet und ich zum Beispiel etwas, einen Missstand in der Gemeinde sehe, dann ich merke bei mir, ich kann schlecht meinen Mund halten. Ich möchte gern, dass das alle auch sehen, diesen Missstand, den ich entdeckt habe. Ja, ich habe was herausgefunden. Ich habe hier ein, ja, muss was weitergeben. Und ich merke wirklich, wie meine Zunge es schwer ist, den Mund zu halten. Aber diese Haltung, die Mose hatte, und das ist so wichtig, diese Lektion, dass der Tod sich nicht in uns ausbreitet, ist, er kommt zum Herrn. Er kommt zum Herrn und bringt ihm diese Sache. Oder oft sehen wir auch, er fällt nieder sogar. Er fällt auf seine Knie. Und das ist wirklich etwas, wo ich selber gemerkt habe, wenn ich dann anfange zu reden, dass wir innerlich merken, ist der Herr mir noch nahe oder bin ich weit, weit weg? Weil umso weiter ich weggehe, irgendwann bin ich tot. Beim Herrn, er ist das Leben und umso weiter ich weggehe, umso mehr entferne ich mich von dem Leben und damit kommt auch der geistliche Tod rein. Und es ist so, so gut, dass auch, obwohl diese Kapitel in 4. Mose 12, ja, bis 19, es gibt so viel schlimme Dinge, wie man sieht, wie Gott richtet, wie der Tod sich immer wieder durch verschiedene Situationen ausgebreitet hat, sei es durch Murren, sei es durch Rebellion bei der Rotte Korah oder sei es durch Unglaube, ich will nicht ins gute Land. Ja, man sieht, mittendrin setzt der Herr einige, einmal die in 4. Mose 15, die Opferbestimmungen, ja, wo sie Brand, Speise und Trankopfer darbringen sollen, wie sie es darbringen sollen. Und dann nochmal in Kapitel 18, wo er sagt, ich gebe euch das Priestertum als Geschenk. Und es ist wirklich nochmal so ein Hinweis, den Gott uns gibt, während diese ganzen Gerichte und man, wie man sieht, wie der Tod sich ausbreitet unter dem Volk und so viel Plagen und so viel Gericht dort passiert, setzt der Herr diese Kapitel dort mit rein und den Priesterdienst, was uns wirklich sehen muss, es ist eine geschenkte Aufgabe, ein Priester, der sich Gott nahen darf. Und das ist so wichtig, weil der geistliche Tod will uns entfernen vom Herrn. Und der Priesterdienst will uns nahe bringen in die Gegenwart des Herrn.
Ich glaube, dieses Wort bewegt uns alle, wenn wir es alle schon erfahren haben, oder?
Amen.
Auf die eine oder andere Weise haben wir das schon erfahren. Amen. Ich bin so dankbar, dass wir das behandeln können in uns heute. Herr Jesus, keinen Unfrieden, keinen Tod zu bringen, hat mich berührt. Liebe Fürbitte tun und schauen, was der Herr macht. Ich rede wirklich aus eigener Erfahrung, Herr Jesus. Im Nachhinein musste ich für gewisse Dinge schwer Buße tun. Aber war eine Lektion, ist eine Lektion. Wir lernen aus Fehlern nicht. Wie Ich möchte keine Fehler machen, aber wir lernen aus Fehlern. Aus Fehlern. Amen.
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 Ich bin dankbar, dass der Herr so zu uns heute redet.
Amen.
Damit wir das in unseren Herzen angehen und behandeln können.
Amen.
Und ich muss sagen, es entsteht schon eine Frucht. Amen. Danke, Vater.
Amen.
Amen. Wirklich. Halleluja.
Und ich muss vielleicht eine Erfahrung dazu sagen. Damals auch, als ich in der Gemeinde davor war, wurde auch gegen die Priesterschaft geredet. Und in mir war auch, als der Herr mir die Priesterschaft gezeigt hat, natürlich, ich war Feuer und Flamme und der hat mich erweckt und ich habe gemerkt, wie ich Veränderungen in meinem Leben erfahren habe. Und in dem Moment wollte ich auch für diese Sache kämpfen. Und ich dachte in meinem Herzen, ich will alle, die an meinem Ort sind in der Gruppe, ich will sie alle überzeugen. Ja, das Wort ist so klar, ich werde zu einigen hingehen und ich dachte schon, wenn ich einen überzeugen kann, der kann dann ja, fast alle überzeugen. Ja, und hat schon solche Gedanken, wie die Priesterschaft sich ausbreiten kann in meinem Ort und wollte dafür kämpfen. Und meine Erfahrung war, umso mehr ich meinen Mund aufgemacht habe dort und versucht habe zu überzeugen, es wurde immer schlimmer. Es war wirklich nicht gut und der Friede in mir ging weg und es war wirklich nicht gut. Und das sieht man auch in diesen Kapiteln in 4. Mose. Mose hat nie gekämpft für sein Recht oder für das Recht des Herrn. Ja, oder ihr habt es falsch verstanden, ja, oder mit der Rotte Korah noch viel rumdiskutiert mit Korah. Das hat er gar nicht gemacht. Er hat diese Sache dem Herrn übergeben. Und man sieht, wie schnell der Herr diese Sache einfach geklärt hat, am nächsten Tag. Viel vorher von ihm, ja. Und es ist wirklich etwas, ich will mit meinen Händen nicht dieses heilige Werk anfassen, das der Herr hier tut unter uns. Und es hat mir echt zu mir gesprochen, ich kann diese Sachen dem Herrn abgeben. Und er ist der Herr des Lebens, er kann das Haus bauen und uns weiterbringen. Und manchmal fühle ich mich so angegriffen wegen irgendwas. Aber das muss ich wirklich lernen, dem Herrn gleich abzugeben und zu sagen, Herr, es ist nicht mein Kampf, es ist die Sache des Herrn. Und er wird sich drum kümmern. Und es ist so eine wunderbare, befreiende Haltung, die uns allen auch das Leben gibt.
Ich habe auch eine Erfahrung gehabt, jetzt vor anderthalb Wochen mit dem Tod. Und durch verschiedene Gründe bin ich in ein ganz tiefes Loch gefallen, emotional. Ich hatte gar keinen Glauben mehr, ich habe gedacht, es gibt keine Wirklichkeit in meinem Leben. Und es war ganz komisch. Also der Anlass hat überhaupt nicht zu dem tiefen, dieser tiefen Traurigkeit gepasst, also umgekehrt. Auf jeden Fall. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich dachte, Herr, was ist das jetzt? Und wir sind dann zum Gebet zu Roland und Claire. Ich lobe den Herrn, dass die Geschwister jetzt hier bei uns wohnen. Und Roland hat dann, wir haben dann ein bisschen Unterhaltungsgemeinschaft gehabt. Roland hat mitgeteilt, dass der Vers, der ihn in letzter Zeit bewegt ist, sagt Dank für alles. Okay, das war schon für mich, das wusste ich schon. Und dann hat Claire mitgeteilt von der Konferenz in Neuchâtel und die erste Versammlung hatten wir auch zusammen angehört. Aber wir hatten Besuch in der Zeit, deswegen, sie hat dann mitgeteilt, ja, der Tod kommt Zuerst kommt die Unzufriedenheit, dann kommt die Rebellion und am Schluss der Tod. Und dieses Wort Unzufriedenheit, das wusste ich, das ist mein Problem. Dann haben wir gebetet, wir sind dann nach Hause und am nächsten Tag, also der Herr hat mir einfach, er hat mir den Grund gezeigt, Unzufriedenheit für meinen Zustand. Und er hat mir auch die Medizin gezeigt, Dank sagen. Und dann habe ich einfach am nächsten Tag, ich habe einfach für alles Danke gesagt. Da waren 1000 Kleinigkeiten, weil ja, unsere Tochter war da mit ihrem Mann und den 2 Kindern. Und ich habe einfach, wenn irgendwas war, danke Herr für was weiß ich. Und der Herr war, das war dann so eine schöne Erfahrung. Also ich habe auch den Herrn in seiner Liebe erfahren. Der Herr hat mir gezeigt an dem Tag, ich habe Danke gesagt für die Situationen und er hat mir gezeigt, wie er sie löst. Und also mit so ganz banalen Sachen, aber auch, ja, ich habe einfach auch Danke gesagt, zum Beispiel für unseren Sohn, wo ich mir was Sorgen mache. Ich habe Danke gesagt, Herr, ich danke dir, wie du ihn führst. Nicht, dass ich tun kann oder was ich sagen soll, sondern ich danke dir, was du tust. Du nimmst die Sache in die Hand. Und Amen.
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 Können wir Epheser 5, 3 bis 4 zusammen lesen? Ich wurde gerade daran erinnert.
Alle Unreinheit oder Habgier sollen unter euch nicht einmal genannt werden, wie es Heiligen entspricht. Ebenso unanständiges Reden, albernes Geschwätz
oder weltgewandtes Plaudern, was alles nicht angemessen ist, sondern vielmehr Danksagung.
Denn dieser kennt und wisst ihr, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habgieriger, ein Götzendiener, ein Erbe hat im Reich Christi und Gottes.
Amen.
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 Gottes über die Söhne des Ungehorsams.
Darum seid nicht ihre Mitteilhaber.
Amen.
Amen.
Amen. Danke.
Amen.
Amen.
Ja, eine Sache, die hier in Kapitel 13, Johannes hat es ja schon angesprochen, in Kapitel 13 geht es ja, hat der Herr zu ihnen, zu dem Volk gesagt, sie sollen in das gute Land ziehen, Und eine Sache, die ich in diesem Kapitel sehr gesehen habe, ist, welche große Auswirkung der Ungehorsam hat. In Kapitel 13, Vers 1 sagt der Herr, und der Herr redete zu Mose und sprach, sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels geben will. So, der Herr hat sehr klar geredet zu dem ganzen Volk und hat gesagt, ich möchte euch dieses Land geben. Und dann wissen wir, was geschehen ist. Die Kundschafter sind ausgezogen, aus jedem Stamm einer, und haben dieses Land auskundschaftet. Und dann sind sie zurückgekommen und in 4. Mose 13, 26 berichten sie dann, Vers 26, und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest, und es fließen wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Ja, das waren dann die Riesen, haben sie auch gesehen. Und hier sieht man, dieses Land ist wirklich so, wie der Herr es ihnen verheißen hatte. Es ist wirklich ein Land von Milch und Honig. Aber wie wir auch schon gehört haben, es ist nicht nur ein Land von Milch und Honig, es muss auch noch eingenommen werden. Dort gibt es auch Riesen. Und was hat das Volk getan? Es hat angefangen zu murren. Und der Unglaube hat sich breit gemacht. Und sie haben die Riesen mehr gesehen als das, was der Herr gegeben hat. Und was man am Ende sieht, ist, wohin führt dieser Unglaube? Er führt dazu, dass eine ganze Generation stirbt. Dass eine ganze Generation nicht das bekommt, was der Herr vorgesehen hat für sie. Und das hat mir wirklich eine neue Sicht gegeben und eine neue Dimension gezeigt, wie schwerwiegend Unglaube ist. Das habe ich davor nicht wirklich so, war mir nicht so bewusst. Ja, wir denken vielleicht manchmal, ja, ist nicht so schlimm, wenn ich nicht glaube. Oder ist ja meine Sache, oder ich kann halt nicht glauben. Aber hier sieht man, der Unglaube hat eine ganze Generation am Ende des ausgelöscht, und 40 Jahre lang hat es gedauert, bis der Herr mit dem Volk weitergehen konnte. Und das muss uns wirklich zeigen, Unglaube ist keine kleine Sache, sondern Unglaube bringt den Tod. Und Unglaube bringt nicht nur den Tod, sondern es hält den ganzen Vorsatz Gottes auf. In Hebräer 3 hat ja Paulus nochmal das aufgegriffen aus Mose, und er hat gesagt, seht zu, Brüder, dass in keinem unter euch ein böses Herz des Unglaubens ist. So, Unglauben ist keine kleine Sache. Unglaube ist Bosheit, kommt aus einem bösen Herz und es ist Rebellion gegen Gott. Und besonders im Vers 1 hat Gott ja eine ganz klare Anweisung gegeben. Das heißt, Gott hat gesprochen. Er hat gesagt, ihr sollt dieses Land einnehmen. Aber sie haben daran nicht geglaubt. Sie haben es nicht ergriffen. Und deswegen sehen wir, wenn Gott etwas spricht, dann müssen wir dem gehorchen. Wenn der Herr zu uns über die Anbetung redet, dann ist es keine Option. Und dann eigentlich gibt es keine Argumente, sondern wir sollen das im Glauben ergreifen. Ja, wenn der Herr vorangehen will mit dem Volk, mit der Gemeinde und sagt, der nächste Schritt ist, ihr sollt dieses Land auskundschaften, weil ich will es euch geben. Aber das Volk weicht zurück aus Unglauben und hat viele gute Argumente und Gründe, dann am Ende kann der Herr nicht vorangehen mit diesem Volk. Er muss eine neue Generation finden, mit der er vorangehen kann. Und das hat mir wirklich gezeigt, wie schwerwiegend Unglaube ist. Und wie wichtig es ist, dass wir auf die Stimme des Herrn hören, dass wir dem Herrn gehorsam sind. Und dass wir das Wort, was er auch redet, zu uns, dass wir es ergreifen im Glauben. Ja, es gibt immer etwas einzunehmen. Aber wie Kaleb, er hatte diese Haltung, das, was es einzunehmen gibt, das ist wie Brot in meinem Magen. Diese Riesen, sie sind wie Brot in meinem Magen. Niemand hat gesagt, es ist einfach, oder? Nein, es ist nicht einfach. Aber der Herr wird uns den Sieg geben. Und es wird uns stärken in der Erfahrung mit dem Herrn. Doch, und deswegen, es ist wirklich so, wir dürfen kein böses Herz des Unglaubens haben, sondern wir sollen glauben. Hebräer 10 sagt das, wir sind nicht von denen, die zurückweichen, wohin? Zum Verderben, sondern von denen, die glauben und die Seele gewinnen. Das ist das Leben. Ja. Es gibt entweder, wir weichen zurück aus Unglauben und das ist das Verderben, oder wir glauben und gewinnen die Seele. Deswegen, Geschwister, es ist keine kleine Sache. Wenn der Herr etwas zu uns redet, dann sollen wir das im Glauben ergreifen. Ja. Amen. Und noch eine Sache, die mir auch wichtig wurde, was wir auch gerade schon gehört haben, einfach nochmal zur Bekräftigung, ist in Kapitel 16, wo man sieht, bei der Rebellion Korahs. Korah hat sich aufgelehnt gegen Mose. Aber später, wenn man weiter liest, man sieht, und Mose hat es selbst gesagt, die Auflehnung war nicht gegen Mose, sie war gegen Gott. Und es war am Anfang nur eine Person. Aber sehr schnell wurden es 2, 4 und dann ging es weiter bis 250. Und dann in Kapitel 17 sieht man 14.700. Und das ist eine Steigung. Ja, das ist wirklich eine exponentielle Anstieg. Und das zeigt, Rebellion ist keine kleine Sache. Rebellion ist sehr, sehr ansteckend. Es greift um sich. Es bleibt nicht bei einer Person. Es geht sehr schnell zur zweiten und dann verdoppelt es sich und dann geht es sehr schnell weiter. Und was war der Grund von Korah? Er war nicht zufrieden. Er war unzufrieden und er war neidisch auf Mose. Gott hat Mose eingesetzt. Und Mose sagt in Kapitel 14, Vers 28, er hat sich nicht selbst eingesetzt, sondern er sagt hier in Vers 28, er hat nicht aus eigenem Herzen gehandelt. Ja, 4. Mose 16, Vers 28. Und Mose sprach, daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, alle diese Werke zu tun und dass ich nicht aus meinem eigenen Herzen gehandelt habe. So Mose, er hat sich nicht selbst eingesetzt und er hat nicht aus seinem eigenen Herzen gehandelt. Aber wie Rainer gerade schon erzählt hat, Mose hat nicht angefangen, für sich selbst zu kämpfen. Mose hat nicht angefangen zu argumentieren. Wisst ihr nicht, dass Gott mich berufen hat, das Volk aus Ägypten herauszuführen, damit ich es anleite und in das gute Land bringe? Er hat gar nicht so argumentiert, sondern er hat gesagt, lass uns vor dem Herrn treffen und lass uns alle zum Herrn gehen und der Herr soll entscheiden. Und er hat gesagt, der Herr soll entscheiden, wer heilig ist. Und am Ende, das Leben hat entschieden. Ja, am Leben der Herr hat am Ende, er hat am Ende gerichtet durch Leben und Tod. Ja, das sieht man auch später beim Stab Aaron, der sproste. Und das war der Unterschied. Den einen, beim einen war Leben und das andere war Tod. Aber lass den Herrn entscheiden und lass den Herrn richten. Wir müssen nicht eifern in der Gemeinde. Wir sind hier nicht, um für irgendjemand zu eifern oder für uns selbst oder für unser Recht oder sogar für den Herrn. Das müssen wir nicht tun, sondern wir lassen den Herrn für sich selbst eifern und für die, die er berufen hat. Das ist eine wichtige Lektion, die wir auch mitnehmen können. Das hat Mose hat nicht für sich selbst gekämpft und er überlässt die Sache dem Herrn. Doch, und deswegen ist es auch für uns gut, dass wir sehen, selbst nicht eine Ursache für Bitterkeit zu sein. Ja, Hebräer 12 sagt auch, Paulus sagt in Hebräer 12, dass wir, er sagt sogar sorgfältig darauf achten sollen, dass niemand abfällt von der Gnade und dass keine bittere Wurzel aufwächst und Unruhe bringt und viele dadurch befleckt werden. Das ist genau passiert bei Korah. Es gab eine bittere Wurzel und viele wurden befleckt am Ende und dann kam der Tod. Ja, und deswegen sagt Paulus hier, er benutzt ja diese Begebenheit und sagt, wir sollen heute sorgfältig darauf achten. Ja, doch lass uns das auch eine Warnung sein für uns. Amen.
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 Viele.
Herr, rette uns.
Amen.
Das ist schon sehr, sehr bezeichnend, dass diese ganze Geschichte mit dem Tod, das ist nicht passiert auf dem Weg von Ägypten an den Berg Sinai, sondern es ist dann passiert auf dem Weg vom Berg Sinai zum guten Land. Je näher sie dem Ziel kamen, desto stärker hat der Feind gerade mit dieser Waffe gekämpft. Und wir leben kurz vor dem Ende. Und der Feind schläft auch nicht. Ja? Und alles, was wir hier hören, das sind Strategien des Feindes, die Gott bloßstellt, damit wir sie dann erkennen, wenn sie in unser Leben kommen. Es ist sehr tragisch, wenn du kurz vor dem Ziel fällst. Ja. Wenn du am Anfang fällst, okay, schade, aber es ist nicht viel Zeit dafür verloren gegangen. Aber wenn du am Ende fällst, kurz vor dem Ziel, was für ein Verlust. Die ganze Zeit ist weg und das Ziel nicht erreicht, obwohl so nahe. Und der Herr kommt wirklich bald, ich bin mir sicher, der Herr kommt bald, ja, die ganzen Zeichen der Zeit sind zunehmend, überall. Ja. Und das heißt, der Kampf nimmt auch zu. Und der Feind kämpft mit dem Tod, der Feind kämpft mit Murren, der Feind kämpft mit Rebellion, etwas, was einem nicht passt. Und aus dem, was einem nicht passt, wird auf einmal noch eine zweite Sache, die einem dann nicht passt. Und irgendwann passen mir vier Sachen nicht mehr. Und irgendwann passt mir die Hälfte von allem, was ich so sehe, nicht mehr. Und ehe ich mich versehe, habe ich so viel zu sagen, aber es bringt gar kein Leben, sondern es bringt ein Tod nach dem anderen. Und wer fällt dann? Dann falle ich mit und nehme andere noch mit. Und was ist das Endergebnis vom Tod? Du kommst nicht ins gute Land. Das ist das Schlimmste. Wenn du auf dem Weg begraben bist, eines ist sicher, du kommst nicht mehr ins gute Land. Ja. Und schon eine Warnung, wir haben das vor kurzem gelesen, in 4. Mose, später gegen Ende von 4. Mose lässt Gott das ganze Volk nochmal zählen. Über 600.000 Mann, jedem Stamm lässt er zählen, das ist ein sehr langes Kapitel. Und am Ende von dem Kapitel steht, Und nicht ein einziger von den Männern, die gezählt wurden, als sie aus Ägypten kamen, war noch darunter, außer Josua und Kaleb. Kannst du dir das vorstellen? Das ist so eine Zahl, ja. Aber nicht ein einziger von denen, die gezählt wurden, die auszogen, war noch unter denen. So eine Warnung, ja. Und wir sind schon wenige, aber wir sollten nicht weniger werden. Wir sollten wirklich uns aufeinander Acht haben und uns diese Ermahnung vor den Herrn bringen, das Herz vor dem Herrn prüfen und sagen, Herr, wir wollen ins gute Land. Wir wollen das Ziel erreichen. Wir wollen nicht sterben dort, wie andere gestorben sind. Und es sind schon viele gestorben, ja. Aber es ist so wichtig, dass der Herr einen Überrest hat, mit dem er auch sein Ziel erreicht. Und darum, ich schätze sehr dieses Wort, den geistlichen Tod mit seinen verschiedenen Erscheinungsformen vor dem Herrn zu bringen, auch dem Herrn zu sagen, Herr, wo glaube ich dir nicht? Wo ist Unglaube in meinem Leben, wo etwas im Weg steht und überwunden werden muss? Aber ich schaue nicht auf den Herrn, ich schaue auf die Sache und auf anderes, ja. Und dann das gleich angehen. Die Dinge gleich angehen, damit sie nicht größer werden, sondern wegkommen und der Herr wirklich uns zum Ziel bringt, ja. Wie wir gesehen haben, wenn wir es nicht gleich angehen, der Tod breitet sich sehr schnell aus. Es ist sehr gefährlich, ja. Selbst wenn ich nur etwas höre gegen jemand, wie kann ich es angehen? Ich kann gleich anfangen zu beten. Ich kann wie der Aaron gleich die Räucherpfanne nehmen und beten und einstehen und die Sache dem Herrn bringen, damit dem Tod gleich gestoppt wird. Wenn ich aber anfange, selber drüber nachzudenken, dann geht es schon weiter. Ja. Das ist wirklich gefährlich. Und der Herr warnt uns, weil er will, dass wir das Ziel erreichen. Ja. Lob den Herrn, wir sind wirklich kurz vor dem Ende und wir müssen die Krone festhalten. Amen.
Jesus sagt ja auch, wachet, wachet und lasst euch nicht verführen. Immer wieder weist er uns darauf hin. Also ich hatte jetzt so den Eindruck, Markus 13 ab 33. Markus 13 ab 33. Ich lese es mal vor. Sehet zu, wachet und betet, denn ihr wisset nicht, wann es Zeit ist. Gleich als ein Mensch, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinem Knecht Macht, einen jeglichen sein Werk und gebot dem Türhüter, er sollte wachen. So wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob er kommt am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder des Morgens. Auf, dass er nicht schnell komme und finde euch schlafend. Nein, was ich aber euch sage, das sage ich euch allen, wachet.
Amen. 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 Oh, Jesus.
Amen.
Ja.
Amen.
Amen. Amen. Sondern alle Zeit wachen in dir. Amen.
Wachen und beten.
Amen. Amen.
Auch aufeinander Acht geben. Wir wollen wirklich aufeinander Acht geben.
Amen.
Dass auch in niemandem so eine böse Wurzel aufkommt. In mir selber nicht und in so einem anderen auch nicht. Und so, Herr Jesus, Herr, wir wollen viel mehr segnen. Amen.
Amen.
Eine kurze Erfahrung dazu, weil ich habe gemerkt, etwas, was ich früher überhaupt nicht hatte, und das ist jetzt irgendwie so ein, auch so ein Zeichen, dass es aufs Ende zugeht. Ich habe plötzlich komische Gedanken über Geschwister, das habe ich früher überhaupt nicht gehabt, und es ist mir nie irgendwie gewesen, dass dass sowas plötzlich kam und ich habe jetzt gesehen, das ist wirklich vom Feind, weil es gibt keinen Grund. Es ist aber einfach ein komisches Gefühl da und in meiner Arbeit habe ich das komischerweise nicht. Da habe ich mit denen überhaupt keine Probleme und Geschwistern gegenüber schleicht sich manchmal was ein. Und ich habe gesehen, wenn ich sofort das angehe und sofort segne, statt das irgendwie dem überhaupt nur Raum zu geben, dann geht das auch gleich wieder weg. Und dann kann man sich einfach auch immer so gegenüberstehen, dass es frei und fröhlich ist.
Amen.
Amen. Lobt den Herrn.
Amen. Oh, Herr, halte uns. Amen.
Was ich gestern schon erstaunlich fand, ist das, dass wir gehört haben, sie haben ja, das Volk Israel hat ja wirklich vergessen, dass sie in Sklaverei waren. Sie schuften mussten. Und die haben sich erinnert an das Fleisch, Fisch, Lauch, Knoblauch. Daran konnten sie sich nur erinnern. Und ein Aspekt finde ich auch nur erstaunlich, der kam noch nicht heraus. Das war ja die Generation, die all diese Wunder miterlebt hatten. Und da kann man auch sehen, wie der Feind arbeitet. Ja. Er lenkt den Blick auf völlig die falschen Sachen. Ja. Also es ist nicht nur das, dass wir ständig vergessen müssen, was da hinten liegt, sondern der Herr sagt auch, meine Zeugnisse sind wahrhaftig. Ja. Das heißt, wir alle haben das Wirken des Herrn erlebt in unserem Leben. Jeder von uns. Und es gehört auch dazu, dass wir aufpassen, dass wir das nicht vergessen. Sondern dass wir immer wieder uns daran erinnern, was der Herr denn schon Wunderbares in unserem Leben getan hat. Ja? Weil das wird uns auch davor bewahren, dass der Teufel unseren Blick auf die falschen Dinge lenken kann, so uns das Vergessen macht und dass er uns diese anderen Dinge unterschiebt. Ja. Ja, das ist ein Punkt, der mir jetzt nur dazu wichtig geworden ist, ja. Es nicht zu vergessen, was der Herr schon Großes in unserem Leben getan hat. Ja. Und das dürfen wir uns natürlich gegenseitig erzählen. Ja. Das ist gut, einander damit zu ermutigen, du. Mensch, Johannes, der Herr hat in meinem Leben schon das und das getan und so. Das ermutigt, das baut auf, das stärkt, ja, es befestigt. Ja, lasst uns das tun. Ja. Ja, Amen.
Amen.
Alles, was du schon in uns getan hast, Herr. Du hast uns wahrlich aus Ägypten befreit, Herr. Amen. Wir möchten nie mehr zurück, Herr. Sondern jetzt das gute Land einnehmen, Herr Jesus. Wir schauen nach vorne auf das Ziel, Herr. Amen.
Der geistliche Tod ist wirklich eine sehr ansteckende Krankheit. In 4. Mose 13 haben wir gesehen über die 12 Kundschafter, die zurückgekommen sind. Und die 10 Kundschafter, sie brachten das Land in Verruf. Und mit dem, was sie erzählt haben, was sie dem Volk gesagt haben, das Problem war eigentlich nicht eine böse Absicht oder eine Sünde, vordergründige Sünde, wie zum Beispiel eine grobe Lüge oder sowas. Das haben sie nicht gesagt. Eigentlich haben sie schon die Wahrheit gesagt. Denn, ja, das Land ist gut, okay, aber wir haben dort die Riesen gesehen. Das war nicht falsch. Die Riesen waren wirklich dort. Ja, die Söhne Enaks, die Nephilim. Ein Land, das seine Bewohner frisst. Okay, vielleicht haben sie ein bisschen übertrieben, aber sie waren wirklich überzeugt. Sie waren überzeugt, es ist ein Problem für uns. Es ist nicht so, dass sie eine innerliche überzeugt waren, ja, die fressen uns schon nicht, aber ich erzähle euch mal, dass sie uns fressen. Nein, die dachten, sie hatten recht. Die dachten, wenn wir da reingehen, dann werden wir ihr Futter. Das heißt, es ist eigentlich keine blanke Lüge dort drin, wo sie eine böse Sünde versucht hätten, das Volk zu verführen. Nein, sondern das Problem war nicht ihre Erzählung und eine Lüge zum Beispiel, sondern das Problem war, dass sie keinen Glauben hatten. Das Problem ist nicht etwas offensichtlich Böses, wo jeder sagen könnte, halt, ihr habt gelogen. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Dann hätten alle gewusst, okay, ihr habt nicht recht, weg mit euch. Ja. Aber das war gar nicht das Problem. Das Problem war nicht ihre Erzählung, sondern das Problem war, sie haben ihren Unglauben verbreitet. Sie haben verbreitet einen Gedanken ins Volk gebracht, dass Gott kleiner wäre als diese Riesen. Sie haben ein Same da rein gepflanzt, wo die Leute dann gedacht haben, oh, die Riesen sind größer. Aber sie haben doch gesehen, wie groß Gott ist. Und das ist das Problem. Ihr Vertrauen auf den großen, lebendigen Gott, den haben sie verworfen und haben anstattdessen Unglauben verbreitet. Und Unglaube ist nichts anderes wie Ungehorsam. Und Ungehorsam ist ein freundliches, nettes Wort für Rebellion. Das ist nichts anderes als das. Und das muss uns zeigen, es gibt hier wirklich einen Unterschied zwischen einer sündigen Tat, wie zum Beispiel eine Lüge. Das ist das eine. Das kann man relativ schnell durchblicken. Aber das andere ist, wenn Unglaube reinkommt. Und das ist der Tod. Und dieser Tod ist viel ansteckender wie eine Sünde. Es ist ansteckender. Wenn ich hier hereinkomme und bin betrunken, zum Beispiel, das wird euch nicht anstecken. Ihr werdet nicht nach Hause gehen und euch auch betrinken, sondern ihr werdet mich rauswerfen und sagen, tu Buße. Oder? Aber wenn ich euch das Land in Verruf bringe und etwas erzähle über jemanden, was ich denke und lasse meinen Frust heraus, und das ist natürlich gut erklärt, mit einem schönen Grund, dann ist es was anderes. Plötzlich werden unsere Ohren sehr groß, wir werden aufmerksam und wir nehmen etwas in uns auf. Und das ist ansteckend. Das ist viel ansteckender als beispielsweise so eine Sünde. Und wir sehen das auch hier in 4. Mose 13, haben wir gesehen, dort brachten sie das Land in Verruf. Und in 14 steht dann, da erhob in Vers 1 die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in dieser Nacht. Und dann heißt es in Vers 2, und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Gerade waren es noch 10 Kundschafter. Nur 10. Und jetzt heißt es schon das ganze Volk. Wie schnell ist das gegangen? Und das muss uns zeigen, der Tod ist eine sehr ansteckende Sache, die, wenn sie nicht behandelt wird, wirklich den Tod bringt. Denn auch hier ein schlechtes, ein sehr übles Ergebnis. Ja, und dann kommt als nächstes Kapitel 15. Und wie Johannes gesagt hat, Kapitel 15 redet über die Bestimmungen für die Opfer im Land Kanaan. Das ist auch ein erstaunliches Arrangement von den Kapiteln. Plötzlich geht es über die Opfer. Und kaum ist das Kapitel zu Ende, kommt Korah und rebelliert gegen Gott. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben ihm die Opfer nicht so gut gefallen. Und dann kommt er gleich im nächsten Kapitel und Korah. Es scheint mir wie eine Fortsetzung von dem vorigen Kapitel. Und Korah. Er hat angefangen, etwas gegen Gott und seinen Plan zu haben. Es war eine Rebellion, eigentlich nicht gegen Mose. Obwohl es hier heißt gegen Mose, aber später steht, es war eine Rebellion gegen Gott. Man kann nicht gegen einen Menschen rebellieren, das geht nicht. In der Bibel ist Rebellion immer gegen Gott. Es ist gegen die Wahrheit, gegen das, was Gott haben will. Wenn Gott seinen Willen offenbart und ich rede dagegen oder ich tue etwas dagegen, das ist Rebellion. Und am Anfang war Korah noch alleine, wie Markus gesagt hat, und plötzlich hat er drei Freunde um sich geschart. Datan, Abiram und On. Drei Freunde hat er sich geholt. Und sie empörten sich gegen Mose samt 250 Männern aus den Kindern Israels. Und was waren das für Leute? Vorsteher der Gemeinde. Berufene der Versammlung. Angesehene Männer. Wow. Dort hat die Rebellion begonnen. Sie hat nicht begonnen beim Fußvolk, bei den kleinen Unscheinbaren, sondern bei den Vorstehern der Gemeinde. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen, ihr beansprucht zu viel. Denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Hört sich das nicht gut an? Ist der Herr war in ihrer Mitte. Die Stiftshütte stand ja dort. Es ist keine offensichtliche Lüge, wo jeder sie gleich bezichtigen könnte und sagen, hey, was ihr sagt, ist eine Sünde. Aber sie haben Tod verbreitet. Ihre Rebellion gegen Gott hat den Tod gebracht. Nicht nur zu ihnen selbst, sondern am Ende, wie schon gesagt wurde, zu 14.700 vom Volk. Der Tod ist wirklich hoch ansteckend. In Mormirei haben wir gesagt, es wäre schön, wenn es mit unserem Evangelium so wäre. Erzählst jemand über die Wahrheit der Priesterschaft, dann bist du alleine, am nächsten Tag bist du schon zu viert. Und dann zwei Tage später 250. Und am Ende sind alle mit dabei. Das ist nicht unsere Erfahrung. Schade, dass das Leben und die Heiligkeit nicht so ansteckend ist. Aber der Tod ist ansteckend. Er frisst sehr schnell um sich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als seine Priesterschaft ein Empfinden bekommen für den geistlichen Tod. Denn wenn der mal reinkriecht, dann sterben am Ende nicht nur ein oder zwei, sondern dann gibt es viele, viele Tote, Anführungsstrichen. Nicht physischen Tod, meine ich es, sondern den geistlichen Tod. Und das haben wir auch gesehen in vielerlei verschiedenen Erfahrungen. Ja, wie viele sind solcher Rebellion zum Opfer gefallen? Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir diese Gedanken oder Rebellion gegen das Wort und auch üble Gedanken gegen die Heiligen, dass wir sie so schnell wie möglich ausfegen, wegschaffen und uns reinigen lassen mit der Asche der roten Kuh. Und daher sind diese Kapitel vor Kapitel 19, damit sie uns zeigen, wo das Problem ist und wo es hinkommt, wenn wir es nicht behandeln lassen. Ja.
Amen.
Amen.
Amen. Mich hat der Herr heute auch immer wieder an eine Bibelstelle erinnert, damit der Tod nicht einzieht. Und zwar, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen und nicht dämpfen sollen. Und zwar steht es in Epheser 4,30, unbetrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, indem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin.
Alle Bitterkeit und Ärger und Zorn und Geschrei und Lästerung soll aus eurer Mitte weggetan werden, samt aller Bosheit. Und im 1. Thessalonicher 5,19 heißt es, den Geist dämpft nicht, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles und haltet das Gute fest. Von jeder Gestalt des Bösen haltet euch fern.
Amen.
Amen. Jeder Gestalt des Bösen haltet euch.
Amen.
Oh, Herr Jesus. Amen.
Zum letzten Sonntag, nachdem ich also allen drei Frauengruppen Sport gehört hatte, bin ich bei den Murrenklingen geblieben. Und da hat mir Gott hat mich auch zur 1. Thessalonicher 5 geführt und da steht böse und ablässig. Das ist der passende. Da haben wir jetzt also heute schon alle drei Verse. Unablässig sagt Dank, wie die Schwester vorher gezeigt hat, jetzt im Gang. Also das hat mich jetzt ermutigt, das nochmal zu sagen. Ich habe also diese drei Tage jetzt wirklich versucht, unablässig zu beten.
Amen.
Und alles anzusprechen.
Amen.
Natürlich nur singen, aber relativ oft. Und ich habe erstens gemerkt, wie oft ich am Wunder bin. Das habe ich also ganz neu kennengelernt. Gleichzeitig diesen Schlüssel, es ist ein richtiger Schlüssel.
Gehörte Wort unsere Erfahrung wird, Herr.
Amen.
Dass wir uns retten lassen von Murren,
Amen.
Von der Lust des Fleisches.
Amen.
Oh Herr, auch von jeglicher Rebellion und jeglichem Unglauben.
Amen.
Herr, wir beten, Herr, dass keine dieser Dinge in uns bleiben, Herr, und sich ausbreiten, Herr. Oh Herr, wir tun Buße für allen ausbreitenden Tod.
Amen.
Stoppe ihn jetzt, Herr. In uns und um uns herum, Herr.
Amen.
Wir wollen dir gehorchen in allen Dingen, Herr.
Amen.
Oh, Herr, Amen. Herr, wir beten, Herr, mach dein ganzes Volk gehorsam zu dir, Herr.
Amen.
Amen.
Ja, Herr.
Ja, Mose hat zu dem Volk gesagt, in 4. Mose 26, der ganzen Gemeinde hat und Zelten dieser gottlosen Menschen und rührt nichts an von allem, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet wegen all ihrer Sünden. Das ist wirklich der Weg der Bewahrung, ja, dass wir uns davon fernhalten. Ja, wenn diese Dinge, die unter dem Gericht Gottes stehen, er hat gesagt, weicht doch von den Zelten dieser gottlosen Menschen. Ja, das ist wirklich die Rettung von Rebellion und Tod, davon müssen wir weichen. Davon muss man Abstand nehmen. Das kann man niemals handeln. Der einzige Weg, es zu handeln, ist Abstand zu nehmen und zu weichen. Ja.
Amen.
Amen. Das stand in 4. Mose 16, 26.
Ja, wir möchten uns fernhalten von jeder Gestalt des Bösen.
Amen.
Oh, Herr Jesus, möchte nicht angesteckt werden von Rebellion und Tod, Herr.
Amen.
Oh, Herr Jesus, ja, möchten unsere Lektionen jetzt lernen, Herr Jesus.
Amen.
Herr, möchten nicht solche sein, die Unglaube und Tod verbreiten, Herr.
Amen.
Oh, Herr Jesus, vielmehr dein Leben verbreiten, Herr Jesus.
Amen.
Amen.
Ja.
das gute Land im Glauben einnehmen, Herr.
Amen.
Danke, Herr, du hast alle Riesen besiegt, Herr.
Amen.
Oh, Herr, wir beten, Herr, dass wir solche sind, die wie Kaleb und Josua sind, den überragenden Geist haben, Herr.
Amen.
Geist des Glaubens.
Amen.
Amen.
Oh, Herr.
Ja, Amen.
Oh, Herr, beten, dass du mit uns vorangehen kannst, Herr.
Amen.
Oh, Herr, dass wir das gute Land einnehmen, Herr.
Amen.
Herr, wir möchten das nächste Zeitalter einnehmen, Herr.
Amen.
Wir glauben dir auch, Herr. Du hast zu uns geredet und du wirst es auch mit uns tun, Herr.
Amen.
Amen.
In 1. Mose 3, Vers 1 heißt es, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Und die Schlange benutzt dieselben Worte, aber sie verdreht die Worte. Und in 4. Mose 16 ist mir aufgefallen, ab Vers 12, und Mose schickte hin und ließ Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, rufen. Sie aber sprachen, wir kommen nicht hinauf. Und was sie jetzt sagen, finde ich so schlimm, ist es nicht genug, dass du uns aus einem Land herausgeführt hast, in dem Milch und Honig fließt. Um uns in der Wüste zu töten, willst du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen? Welch eine dreiste Verdrehung. Gell? Er wollte sie in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließt. Er hat sie aus der Sklaverei befreit. Und wir dürfen nicht vergessen, Satan ist so listig. Er benutzt die gleichen Worte und belügt uns, weil er die Worte verdreht. Und er ist der Vater der Lüge. Und er ist nur gekommen, um zu verderben, umzubringen. Und wir müssen auch hier dieses durchschauen, gell? Amen.
Ich finde noch einen Psalm sehr gut, und zwar den Psalm 101. Und da sucht Gott nach den Treuen im Land, und wir wissen ja, dass die Treuen entrückt werden. Und in Vers 2 heißt es, ich will in Weisheit wandeln, auf vollkommenem Weg. Wann wirst du zu mir kommen? Amen. Wir warten auf den Herrn, dass er zu uns kommt. Und es ist nötig, dass wir dann ein vollkommenes Herz haben und in diesem Haus so wandeln, dass wir uns keine böse Sache vor Augen setzen, das Werk sogar hassen derer, die abfallen. Ebenso wie Markus gerade sagte, weichen alle diese Dinge in unseren Herzen gleich richten. Ein verkehrtes Herz muss von mir weichen, Böses will ich nicht kennen. Und dann in Vers 5 nochmal, wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, auch nicht in Gedanken, soll ich schlecht über ihn denken. Ja, Vater, danke für diese Worte, auch aus diesem kostbaren Psalm. Ja, danke auch für deinen Sohn, der in uns lebt und auch diese Dinge ja auch uns hilft, dass wir sie auch so erreichen können. Amen.
Oh ja. Amen.
Das war einmal Epheser 4, Vers 30 und 1. Thessalonicher 5, 19.
Dieses Wort hier von Mose, es redet wirklich über uns. Also ich finde, das hat sehr viel mit unserer Geschichte zu tun. Es ist so lebendig. Und also, wenn uns das nicht anspricht, dann haben wir wirklich Kartoffeln auf den Ohren. Es ist so praktisch für uns. Und ich bin sehr dankbar und es ist gut, da richtig noch mehr reinzugehen und damit zu arbeiten. Und wir haben so ein, oder es gibt so ein kleines DIN A4-Blatt am Eingang. Das sind jetzt mal nur ein paar Exemplare, aber es ist so eine Arbeitsgrundlage für dieses Wort, wo ein bisschen Überblick geschaffen wurde. Und ja, es ist gut, da noch weiter reinzugehen und es auch zu nutzen.
Amen. Sie sind wie Brot in unserem Magen. Amen. 252 können wir gemeinsam singen. Halleluja. Glaube singen.
Amen.
Können wir dazu aufstehen?
Ja. Amen.
Seht ihr nichts mehr? Zucker, die Riesen. Hoffentlich nicht.
Halleluja. Du musst uns an die Seite gehen.
Du brennst in unserem Geist für deinen Plan.
Amen.
Lied 252.
252, ja. Amen.
Du bist ein verzehrendes Feuer, du lässt in unserem Geist für deinen Plan. Herr, unser Geist ist gefüllt mit deinem Feuer und wir geben diesem Yeah.
Glauben.
Amen.
Amen. Glaubensgeist.
Amen.
Überragenden Geist.
Amen.
verbreitet so schnell, sondern Glauben verbreitet auch. Wenn wir in der Versammlung so brennend nach Hause gehen, wir können vieles überwinden. Aber wenn wir in der Versammlung nur Unglauben oder nur so gesungen und so nach Hause gehen würde, wir werden auch nicht tägliches Leben, nicht solcher Erfolg haben. Deshalb, ich bete jedes Mal, unsere Brüder zur Versammlung kommt, brennt. Und dann können wir zusammen brennen. Alleine Kohl kann man nicht brennen. Nur wenn alle zusammen sind, die Kohle brennt ganz anders. Deshalb, ich bete, oh, wer ist nicht da, wer ist nicht da? Heute Abend wollen wir zusammen brennen. Oh, Herr Jesus, das überwindet unser tägliches Leben. Wirklich beeinflusst. Amen.